Liebe Geschwister, stellt euch mal vor, ich würde jetzt so mit euch reden. Guten Abend, liebe Geschwister. Wie fühlt sich das an? Gut? Nicht so gut, ne? Das machen wir oft in unserem Leben mit Gott. Dass wir ihm nicht zugewandt sind, sondern ihm den Rücken zeigen. Und deswegen habe ich das Thema heute gewählt, die richtige Blickrichtung. Ein Bibelvers möchte ich am Anfang vorlesen, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Und da sagt der Herr, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Jesus hat gerade so den Jüngern etwas erzählt über die Endzeit. Und da war viel, was die sicherlich auch erschreckt hat. Und wenn wir uns so mit unserem Leben beschäftigen, dann gibt es ganz viele Dinge, auf die wir blicken, die uns Angst machen. Ja? Vielleicht blickst du die ganze Zeit in deine Ehe und hast Angst, dass sie zerbricht, oder vielleicht ist sie schon zerbrochen. Vielleicht schaust du auf deine finanzielle Situation und du hast Angst. Vielleicht schaust du in deine Familie hinein und hast das Gefühl, wir saufen demnächst ab. Ich weiß nicht, auf was du blickst und was dir Angst macht. Ich weiß nur, dass wir als Christen eine andere Blickrichtung benötigen. Ich stelle fest, dass momentan ganz viele Christen in Not und Schwierigkeiten sind. Und das will ich auch nicht abwerten, ja? Und wenn man krank ist oder so und finanzielle Nöte hat, das belastet einen auch. Aber ich merke, dass viele Christen momentan nur auf ihre Probleme schauen und nicht mehr auf Jesus. Und wenn du dich mit manchen unterhältst, dann ist da nichts von Blickrichtung auf Jesus, sondern auf Blickrichtung auf die Probleme. Man ist in ein Gespräch und dann hört man nur Probleme, Probleme, Probleme und Christus wird gar nicht mehr betrachtet. Ja. Oder so in so einem Nebensatz, naja, ich bete. Es gibt einen wunderbaren Satz. Statt auf unsere Wunden zu sehen, müssen wir damit anfangen, auf seine Wunden zu schauen. Wo fing das eigentlich an? Der falsche Blick. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6, beim Sündenfall. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab sie auch ihren Mann bei ihr und er aß. Wisst ihr, das, was du siehst, das wird dich beschäftigen. Und wenn du auf das Falsche siehst, dann wird dich dieses Falsche, was du ansiehst, bewegen, dass du aus dem Herzen heraus Dinge tust. Und deswegen ist es nicht unwichtig, auf was wir schauen. Das Falsche angucken führt zu falschen Taten. Wie viele junge Menschen, vielleicht sitzen auch einige dabei, haben sich manches angeguckt, wo sie dachten, das tut ihnen gut. Und mussten später feststellen, es hat ihnen überhaupt nicht gut getan. Es ist nicht unwichtig, dass wir uns bewusst werden, alles das, was ich mit meinen Augen wahrnehme, wird irgendwann in mein Herzen Impulse setzen. Wir Menschen neigen dazu, seit dem Sündenfall falsch zu sehen. Also ich brauche auch so eine Lesebrille, aber das meine ich jetzt nicht, sondern wir brauchen eine neue Herzensbrille. Weil die Bibel sagt, unser Herz ist durch die Sünde dunkel geworden. Und du kannst mal versuchen, diese Brille zu nehmen und sie schmutzig zu machen und dann zu gucken, dann geht gar nichts mehr. Ja? Und durch die Sünde sind unsere geistlichen Brillengläser matt und blind geworden. Und wir brauchen neue geistliche Augen vom Herrn. Zum Beispiel ist es oft so, wie in Jakobus 2, Vers 3 steht. Denn wenn in eure, oder Vers 2 schon, denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenen Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unserem Kleid herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setz dich bequem hierher und sprecht zu den Armen, steh du dort oder setz dich da hinten in die Ecke. Wie oft verurteilen wir Dinge, nur weil wir sie sehen? Da kommt jemand daher, der macht einen netten Eindruck und wir denken, das ist ein ganz großer, toller Mensch. Ja? Und dann merkt man irgendwann, so toll ist der gar nicht. Und wie oft denken wir, nur weil wir äußerliche Sachen betrachten, dass Menschen so sind, wie wir glauben. Ja? Kennt ihr dieses Video, was ich sehr gut finde, was auch viele schon von euch wahrscheinlich schon bekommen haben? Da wartet eine Gemeinde auf den neuen Pastor. Und da kommt ein Obdachloser rein und den setzen sie da irgendwo ganz hinten in die Ecke. Ja? Und die Gemeinde wartet so, was ist da los? Und irgendwann, so am Ende, da sagen sie, wo ist denn der Pastor? Ist aber kein gutes Zeichen, als Pastor gleich am Anfang sich zu verspäten. Und dann steht dieser obdachlose Mann auf und geht auf die Kanzel und sagt, ich bin's. Ich habe mich nur verkleidet. Ich wollte mal reagieren, wie ihr auf solche Menschen achtet. Macht euch mal ein paar Gedanken. Und dann ist er rausgegangen. Und nachdem er draußen war, ist die Gemeinde auf die Knie gefallen und haben Buße getan. Über ihr gottloses Verhalten. Vielleicht begegnet dir oft schon im Leben Menschen, die vielleicht von der Welt betrachtet Loser sind. Ja? Aber wie gehst du mit diesen Menschen um? Es kann sein, dass sich das nächste Mal, wenn du so einem Menschen begegnest, Jesus dir begegnet. Also, wir ziehen oft falsche Schlüsse. Da gab es einen Mann, der war von Gestalt nicht sehr groß. War ein kleiner Mann. Kennt ihr den? Zachäus, ja. Und da steht in Lukas 19, Vers 4, und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und Vers 3, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Da ist ein Mensch, der möchte etwas Wunderbares tun. Er möchte Jesus sehen. Ja? Ist das auch dein und mein Wunsch? Wir sagen das immer so, ja. Aber wann werden wir denn Jesus sehen? Ja, bist du bereit zu sterben? Freust du dich auf den Tag, wenn du stirbst? Wendy Orcon hat mal gesagt, der Tag, an dem ich sterbe, ist der größte Tag meines Lebens. Kannst du das sagen? Wenn ich die Christenheit so sehe, dann habe ich das Gefühl, der Himmel muss fürchterlich sein. Da merke ich nichts von diesem, was Randy Orcon sagt. Randy Orcon sagt, an dem Tag, wo ihr meine Todesanzeige, in Anführungszeichen meine Todesanzeige liest, glaubt denen kein Wort. Ich werde an diesem Tag das erste Mal richtig lebendig sein. Glaubt kein Wort, wenn sie sagen, Randy Orcon ist tot. Pappelapapp. Ja? Dieser Zachäus, der möchte Jesus sehen und er kann ihn nicht sehen. Warum? Weil Menschen ihm im Weg stehen. Ist es nicht oft so, dass wir als Christen anderes vor die Augen bekommen und können dadurch Jesus nicht sehen? Wir sagen, wir sind Christen. Und wie oft stehen wir Ungläubige im Weg? Wie oft tun wir, dass diesen Blick auf Jesus verdunkeln? Menschen möchten Jesus kennenlernen, dann kommen sie in unser Leben hinein und sagen, wo ist er denn überhaupt? Aber dieser Zachäus, der macht etwas Wichtiges, der klettert auf einen Baum. Der Baum hat zwar die Wurzeln auf dieser Erde, aber er ragt sich wo empor? Zum Himmel. Und das ist für mich ein Bild geworden. Dieser Maulbeerfeigenbaum ist mir ein Bild geworden. Wenn wir Jesus sehen, dann müssen wir Wurzeln auf der Erde haben, ja. Aber wir müssen ausgestreckt zum Himmel sein. Wie dieser Baum. Der hat gelebt auf dieser Erde, aber er hat sich ausgestreckt nach oben. Und auf solchen Bäumen findet man Jesus, im Bild gesprochen. Wir müssen ganz geerdete Menschen sein, ja? Aber unser Verlangen, unser ganzes Wesen sollte den Menschen zeigen, wir sind nach oben orientiert. Die richtige Blickrichtung. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Manche Christen beschäftigen sich auch ganz viel mit ihrer Vergangenheit. Ja? Da sind Menschen zum Glauben gekommen und immer wieder reden sie über ihre Vergangenheit. Was meint ihr, ist das gut? Ich werde euch jetzt mal ein paar Dinge sagen, die werden euch ein bisschen schockieren. Es gab eine Frau im Alten Testament, die hat zurückgeschaut und wurde zu einer Salzsäule. Die Frau von Lot. 1. Mose 19, 26. Aber seine Frau sah hinter ihm um. Sah sich hinter ihn um. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Die Engel haben gesagt, dreh dich nicht um. Dein Blick soll nicht auf Sodom und Gomorra sein, auf den Sünden. Dreh dich nicht um. Und was macht sie? Sie dreht sich um. Und ich sage dir etwas. Wenn du ständig als Christ in deine alte Vergangenheitskiste grabst, dann bist du geistlich auch zu einer Salzsäule. Kommst du nicht weiter. Ein Christ lässt sein Leben nicht von seiner Vergangenheit bestimmen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du die Vergebung in Jesus noch nie richtig erfahren. Wenn Jesus dir alles vergeben hat, dann kramst du nicht in die alten Kisten. Die sind weg, ja? Übrigens, Jesaja 38, Vers 17, da steht etwas. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Denn all meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Das sagt dieser Mann zu Gott. Du hast all meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und jetzt pass gut auf, Bibelleser. Es gibt keine einzige Bibelstelle. Lies nach, wirst es finden. Wirst keine finden. Es gibt keine Bibelstelle, dass Gott sich umdreht. Gott dreht sich nie um. Merkt ihr das? Kannst lesen in der Bibel. 1. Mose bis Offenbarung. Du findest keine Stelle, wo Gott sich einmal umdreht. Und deswegen sagt Jesaja, du hast meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und weil er wusste, Gott dreht sich nicht um, ist das Thema erledigt. Das hat nichts mit Demo zu tun, wenn manche sagen, oh, meine Sünden, was habe ich den Herrn alles getan? Du, das ist vergeben. Oder du hast Golgatha noch nicht verstanden. Wenn du deine Sünden den Herrn bekennst, dann steht in meiner Bibel, dann löscht er sie aus. Nicht so wie im alten Bund das Tierblut, das die Sünde nur bedeckt hat und darunter war sie noch. Jesu Blut löscht aus, ist ein Unterschied. Wenn du ernsthaft Buße tust, sagen wir, du hast geklaut, ja? Und du bekennst es dem Herrn von ganzem Herzen. Und du würdest 5 Minuten später zu Gott gehen und würdest sagen, übrigens, Herr, das tut mir schon leid, was ich da gemacht habe. Dann wird Gott sagen, was denn? Ja, dass ich da geklaut habe. Du hast nicht geklaut. Da ist nichts. Ich sehe auf dein Leben, ist gut. Wer kommt auf die Idee, dir das ins Gedächtnis reinzugeben? Bestimmt nicht Jesus. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Alle. Er vergibt sie. In dem Moment, wo ich bekenne, ist vergeben. Was meint ihr, wer ist das, der sagt, nee, ist nicht ganz vergeben? Wie bitte? Der Satan, genau, richtig. Das heißt, wenn du mit Gewissensbissen deiner Sündenvergebung lebst, ist es kein Zeichen, dass der Heilige Geist dir tiefe Sündenerkenntnis gibt, sondern der Teufel sitzt dir im Nacken. Und denen sollen wir nicht trauen und schon gar nicht glauben. Ja? Was vergeben ist, ist ausgelöscht. Das wird Gott nie mehr hochholen, nie mehr. Du brauchst doch keine Angst haben, dass er das vor dem Richterstuhl Christi macht. Da gibt es nichts mehr. Was du hier bekennst, ehrlich, aufrichtig vor dem Herrn, ist ausgelöscht. Da wird er nie mehr dran denken, ist vorbei. Das ist eine Botschaft, ja. Das Problem ist nur, dass wir dieser Botschaft oft nicht glauben, weil wir dann in unserem Leben in Not hineinkommen und dann gelingt es dem Teufel, dass wir uns wieder Gedanken machen über unser altes Leben und dann sind wir schon wieder drinnen. Ja. Also, Gott schaut niemals zurück. Weißt du, wenn Gott nicht zurückschaut, dann tu du auch nicht zurückschauen. Schau nach vorne. Kinder Gottes gehen nach vorne. Paulus sagt, wir weichen nicht zurück, wir marschieren nach vorne. Und lass dich nicht von den Fehlern und Sünden deiner Vergangenheit bremsen. Wenn du sie den Herrn bekannt hast, dann marschier glücklich und befreit nach vorne. Das ist ganz wichtig. Gott schaut nie zurück. Wisst ihr, was eine ganz wichtige Sache ist? Bei dem Sündenfall ist etwas passiert. Im 1. Mose 3, Vers 8, ja, da steht nämlich, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Was haben die gemacht? Die haben sich versteckt. Jetzt wissen wir auch, wo das Versteckspiel herkommt. Ne? Das hat nicht der Mensch der Neuzeit erfunden, das hat Adam und Eva erfunden. Versteckspiel hat Adam und Eva erfunden. Das erste Mal in der Bibel, dass Versteck gespielt wird. Ja? Und das Schlimme ist, dass der Mensch nicht mehr im Blickfeld Gottes lebt. Und das ist der Untergang. Wenn wir nicht mehr im Blickfeld Gottes leben, dann wird es dunkel in unserem Leben. Wisst ihr, und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann schauen wir hinein in das Angesicht Gottes, in sein Herz. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, damit wir Gott zugewandt sind. Bibelleser sind Gott zugewandte Menschen. Und genau das sollen Christen sein. 1. Mose 4, Vers 16. Die Geschichte kennt ihr. Kain und Abel, ja? Da steht in Vers 16, in Kapitel 4, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und dieses Land Not kann man auch übersetzen mit Flucht, oder? Land der Heimatlosigkeit. Das übersetzt, heißt übersetzt das Land Not. Sieh mal, wenn wir von Gottes Angesicht weggehen und nicht mehr in seinen Sichtbereich sind, dann passiert Folgendes. Was passiert? Wir werden heimatlos. Danke, Mubin. Wir werden heimatlos, ja? Und wisst ihr, das ist das, was den Teufel momentan gelingt. Die Christen gucken nicht mehr auf ihren Schöpfer, gucken in die Zeitung, gucken in Fernsehen, gucken nur noch auf sich, bejammern sich selbst nur noch, jaulen den ganzen Tag rum, wie schlecht es ihnen geht, und sie gucken nicht mehr auf Gott. Und deswegen fühlen sie sich heimatlos. Sie sind nicht angekommen, ständig in Unruhe, müssen sich ständig betäuben oder was weiß ich, was die machen müssen. Ja? Als Adam und Eva nicht gesündigt hat, hatten sie Freude vor dem Angesicht Gottes. Sie sind spazieren gegangen mit dem Herrn. Als die Sünde kam, haben sie Verstecken gespielt. Das war ihr Untergang. Gott möchte so gerne, dass wir unter seinem Blickwinkel leben. Ich finde diesen Satz so traurig. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und er wohnte im Land Not. Wörtlich im Land der Flucht, im Land der Heimatlosigkeit. Der Mensch ist geschaffen, um seine Heimat in Gott zu finden. Ja? Gott möchte den Menschen mit ihnen so leben, dass er ankommt. Er möchte nicht, dass wir flüchtig auf der Erde irgendwo rumwandern. Das Problem ist, dass wir diesen Blick verloren haben. Es gibt ja unglaublich viele lähmende Blicke. Im 2. Mose Kapitel 14. Beim Durchzug durch das Rote Meer. Ja, die Israeliten durften weg und irgendwann haben die hat der Pharao gesagt, nee, die waren uns schon wichtig, die haben unsere ganzen Sklavenarbeit gemacht, hinterher. Und dann sind die hinter dem Volk Israel hinterher mit großem Kriegsvolk. Ja? Israel war kein Kriegsvolk, aber die Ägypter, die hatten Pferde, große Wagen und große Waffen und alles. Und jetzt können wir uns vorstellen, rein menschlich, wie viele Chancen hätte Israel rein menschlich gehabt gegen Ägypten? Null. Ja? Null. Null Chance. Der Tod war vorprogrammiert. Aber wer hat das verhindert? Gott. Sieh mal, wenn Gott eingreift, werden hoffnungslose Situationen zu Siegessäulen Gottes. Dieses Meer war eigentlich der sichere Tod und durch Gott das sichere Leben. Israel dachte, jetzt werden wir getötet, sie mussten durchs Meer, dann gesagt, da saufen wir. Die Feinde wurden ersoffen. Sie durften leben. Das ist dann, wenn Gott den Spieß umdreht. Aber 2. Mose 14, 10. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und dann sagen sie ganz viel. Und dann sagt Mose in Vers 13, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Er sagt nicht, steht und seht die gewaltigen Ägypter. Er sagt, seht die Rettung des Herrn. Da war noch gar keine Rettung da. Aber er sagt, schaut, ihr werdet gleich siegen. Ihr sollt auf den Herrn schauen und dann kommt der Sieg. Erst auf den Herrn schauen und dann nimmt er die Unmöglichkeiten deines Lebens weg. Nicht andersrum. Du musst in dieser Situation aushalten, aber nicht auf das Problem schauen, sondern auf Gott und dann wird das Problem platt gemacht. Das macht Gott immer so. Ja. Und dann steht hier, denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und was passiert dann? Israel kommt durch, keiner stirbt und die Ägypter, kein einziger kommt da lebend raus. Ja. So ist Gott. Das heißt, dieser lähmende Blick war da, das sind wir. Wir sind das Volk Israel in der Wüste. Wir schauen auf so viele Probleme in unserem Leben, ja. Vor uns ist die große Meer, kommen wir nie rüber, hinter uns kommen die Feinde. Wir haben manchmal das Gefühl, überall werden wir bedrängt. Und dann jaulen wir, wie Israel. Dann jaulen wir, wie Israel. Und wir brauchen einen Mose. Und so wie Mose das Volk den Blick auf Gott gerichtet, geschenkt hat, so, sag ich mal, wirkt der Herr Jesus bei uns. Israel hatte damals den Mose und wir haben den Herrn Jesus. Der sagt, bleibt ruhig, entspannt, mein Vater und ich, wir haben alles im Griff. Und hat der Mose Wort gehalten? Wie bitte? Ja. Hält Jesus Wort? Glauben wir das? Wir sagen, ja, ja, wir machen immer so. Ja, wir glauben das. Aber leben wir das auch aus? Wie oft haben wir diese Dinge erfahren? Und wie oft kommen wir denn in Situationen, die ähnlich sind und wir fangen schon wieder an zu schreien? Vor lauter Hilflosigkeit. Das passiert ganz schnell. Eine lähmende Blickrichtung. Und dann gab es noch eine lähmende Blickrichtung für das Volk Israel. Die war schon richtig heftig. Da gab es einen Mann aus Gat von den Philistern. Oh, das war so ein Riesenkerl. Und der hat den Gott Israel und auch die Reihen Israels verhöhnt und verspottet. Kennt ihr den? Bitte? Wer ist es? Goliath, genau. Goliath aus Gat. 1. Samuel 17, da steht in Vers 24 etwas. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, diesen Goliath, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Das kann ich verstehen menschlich. Ich wäre auch abgehauen. Wenn du da so einen Kerl siehst, 6 Ellen, ungefähr so 3 Meter. Ja. Das war schon menschlich gesehen ziemlich schrecklich, ne? Die Spitze seines Speeres, die hat ungefähr 12 Pfund gewogen, 6 Kilo. Mit 6 Kilo hat er geworfen, wie andere, keine Ahnung, Steine geworfen haben. Rein menschlich gesehen, hätte Israel auf diesen Goliath gesehen, wie sie gemacht haben, haben sie Angst gehabt. Da hat sich keiner getraut, selbst ein Saul nicht. Und Saul war ein guter Kriegsmann. Aber als er den sah, hat er auch gekniffen. Und dann kommt David, ein Hirte. Und David ist da ein Bild auf Jesus, ja. David war äußerlich unscheinbar, genau wie Jesus. Die Bibel sagt, es war nichts Besonderes an ihm. Jesaja 53, er hat keine besondere Gestalt gehabt. Er war ein ganz normaler Mensch. Aber ihn lebte der Vater zu 100%. Und das hat ihn unbesiegbar gemacht. Und wenn Jesus in dir ist, bist du unbesiegbar. Das hat mein Schwiegervater uns letzten Donnerstag so wunderbar erklärt. Jesus in dir ist unbesiegbar. Wir wollen doch alle siegen, oder? Wir wollen doch keine Loser sein im Leben, wir wollen Sieger sein. Ja, da gibt es nur ein Rezept. Lass Jesus in dein Leben zum Zug kommen. Jesus hat noch nie einen Kampf verloren. Nie. Bist immer auf der Seite des Sieges. Immer. Und wir wissen nachher, dass David ihn getötet hat. Und dann gab es noch eine ganz brenzliche Situation. Altes Testament, 2. Chronik, Kapitel 32. Israel wurde bedrängt von den Assyrern. Hiskia, der König, der ein guter König war, hat nicht alles richtig gemacht, hat auch Fehler gemacht, aber war schon insgesamt ein guter König. Der hat ein Problem gehabt. Der hat sich zuerst eingelassen, weiter Tribut zu zahlen an den Assyrern. Und dann irgendwann sagt er, nee, ich zahle nicht mehr. Und dann ist der ziemlich ausgeflippt, der assyrische Mann, und hat den Hiskia mal gezeigt, wo es lang geht. Und da hat er einen Fehler gemacht. Anstatt Gott zu vertrauen, ist er auf den sein Spiel eingegangen. Und dann wollte der Assyrer noch mehr. Und das ist typisch ein Bild für Satan. Ja? Satan gibt sich nicht mit nur eine. Der will, wenn er, der nimmt den kleinen Finger, reißt er die ganze Hand dir ab. Wenn du einmal anfängst, den Teufel Raum in dein Leben zu geben, dann bietest du ihm eine Bühne. Und die will er gerne ausspielen. Und hier war das genauso. Und dann greift dieser Assyrer wieder Israel an und beschimpft die aufs Übelste. 2. Mose 32, Vers 7. Da sagt Hiskia zu dem Volk, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als mit ihm. Das war rein menschlich unlogisch. Denn die Assyrer waren mehr. Aber wisst ihr, was er sagt? Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, aber mit uns ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Und dann redet er, macht er großen Palaver. Und dann ist er so hinterlistig und lässt auf Hebräisch verkünden, dass die platt gemacht werden. Und er prahlt mit seinem Gott. Ja? Und wisst ihr, was Hiskia macht? Der nimmt diesen Brief und legt ihn vor dem Herrn hin. Und Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deswegen und schrien zum Himmel um Hilfe. Da sandte der Herr einen Engel. Und der hat in einer Nacht, das wissen wir aus 2. König 19, Vers 35 und Vers 15, der hat in einer Nacht 185.000 Assyrer platt gemacht. Nur einer, der Engel des Herrn. Rein menschlich. Stell dir vor, du bist jetzt in dem Volk Israel. Und Hiskia sagt, das wird nicht so schlimm. Du siehst aber um dich rum und die sind wie Ameisen. Die sind menschlich mit ganz anderen Möglichkeiten. Und dann guckst du und denkst, jetzt bin ich verloren. Das ist in unserem Leben oft so. Wenn wir menschlich schauen als Christen, sind wir immer die Dummen. Immer. Wir sind immer, also wenn du dich darüber wunderst, dass du verarscht wirst, das ist das Normale als Christen. Das ist das Normale, dass Leute dich belächeln, das ist so noch harmlos. Das Übliche ist eigentlich, dass sie dich schlagen und dass sie dich töten. Zeuge, ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr, was das Wort im Ursprung heißt? Märtyrer. Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein. Da sagt Jesus, ihr werdet meine Märtyrer sein. Ihr werdet sterben. Das Normalste eines Christens ist, für den Glauben zu sterben. Die sind alle gestorben. Also, dass wir leben dürfen, das ist eine Ausnahme. Auch jetzt, in dieser Sekunde, werden ganz viele Menschen umgebracht. Und das dauert nicht lange, dann kommt es hierher. Oder glaubt ihr, dass wir noch 20 Jahre so verkünden können, unsere Stimme klar erheben können? Das wird nicht passieren. Es sei denn, wir knicken ein und erzählen ein falsches Evangelium. Und sagen, ach, das ist doch alles kein Unterschied. Wir sind doch alles eins. Ja? Und die Bibel sagt, dass die Christenheit das macht. Am Ende der Tage. Wir müssen damit rechnen, wenn wir so uns weiter positionieren und klar zu Jesus stehen, dass wir umgebracht werden. Also mindestens ins Gefängnis kommen. Und da werden wir zusammengeschlagen. Es sei denn, wir verleugnen, dann nicht. Und das kommt auf uns zu, Geschwister. Mit ganz großen Schritten. Das wird schneller hier in Deutschland sein, wie ihr gucken könnt. Ich glaube nicht, dass wir noch 10 Jahre so uns frei versammeln können und so klar sprechen können. Das wird niemals so sein. Das glaube ich nicht. Und deswegen müssen wir Farbe bekennen. Lähmende Blicke. Und dann auf Gottes Verheißung schauen. Das ist so wichtig. 1. Mose 13. Abram und Lot, sein Neffe, die trennen sich. Und scheinbar menschlich gesehen hat Lot das bessere Erbteil. Und dann steht in Vers 14 was. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und dein Nachkommen für ewig. Und wenn du davor die Verse liest, dann da waren fette Weiden und alles, das Land, wo Lot war. Also Abraham hat hier menschlich gesehen eigentlich die Niete gezogen. Aber Gott hat gesagt, ich bin bei dir und ich werde dich zum Segen setzen. Und was passiert? Lot ist in Tausende von Sünden reingefallen und Abraham ist der Vater des Glaubens. Das passiert oft in unserem Leben, dass wir oftmals wirklich das Gefühl haben, wir sind die Dummen. Es kann auch oft sein in deinem Leben, dass du als Christ in Situationen reinkommst, wo du rein menschlich merkst, ich werde hier wirklich total, die denken, ich bin bekloppt. Kennst du das nicht? Hast du nicht schon das Gefühl oft gehabt? Früher hast du die Leute ein paar auf die Schnauze gehauen, da sind sie ruhig gewesen. Und heute bleibst du ruhig und die Leute piesacken dich. Das hätten die früher nie sich getraut. Und jetzt kommen sie, haben so eine große Klappe und provozieren dich von morgens bis abends. Früher hat sie ein paar runtergehauen, ja? Und jetzt bist du Christ und bleibst ruhig. Ist das immer einfach? Für mich nicht. Mein Sohn weiß das auch, wenn ich manchmal Auto fahre. Da könnte ich ziemlich aggressiv werden. Ja? Da merke ich, mein lieber Scholli, 30 Jahre Christ und der alte Adam, der kann von 0 auf 100, steht der von den Toten auf. Der ist ganz schnell lebendig. Das geht ganz schnell. Auf Gottes Verheißung schauen, das ist manchmal gar nicht so leicht, ja. Ein Mensch mit der Gabe des Glaubens sieht Perspektiven, wo andere keine sehen. Und das müssen wir erbeten. Herr, lass mich mit deinen Augen sehen. Lass mich mit deinen Augen sehen. Und dann ist es auch wichtig, wenn wir richtig sehen wollen, ist eine Sache, die ganz wichtig ist, Philipper 2, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Das muss man heute besonders betonen. Nicht auf das Seine. Da sind wir Weltmeister. Ich, mir, nur so geht es. Ja? Paulus sagt, sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auf das des anderen. Oh. Weißt du, deine Bestimmung ist, deinen Nächsten glücklich zu machen, nicht dich. Das Geheimnis ist, wenn du das tust, wirst du glücklich. Viele denken, ja, wenn Leute zu mir nett sind, dann werde ich auch nett. Vergiss es. Wenn du anfängst, dein Leben einzusetzen, damit andere glücklich werden, dann kehrt dieses Glück in dein Leben zurück. Deswegen war Jesus so glückselig. Das ging Jesus nie um sich, nie. Es ging nur um den Vater und den Nächsten. Der wurde halb tot geprügelt am Kreuz, die haben ihn gelästert, auch der andere. Leute, wir haben oft ein falsches Bild, da hingen zwei und der andere, der hat am Anfang ganz schön losgelegt. Ne? Nicht für Jesus, gegen Jesus. Und irgendwann hat er gemerkt, du, dieser Jesus, der ist anders. Stell dir mal vor, du bist auf dem Sterbebett und jemand kommt da rein und beleidigt dich aufs Letzte. Haut dir vielleicht noch einen hinter die Ohren. Und der kommt dann 2 Minuten später und will noch was Gutes von dir. Ja, wenn du dein Gewehr hättest, hättest du ihn wahrscheinlich erschossen. Aber Jesus war so. Der hat ihn davor genauso beleidigt wie der andere und hat ihn überhaupt nicht beachtet. Und irgendwann hat er umgekehrt. Und Jesus sieht ihn an mit Augen der Liebe und sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Nicht nachtragend. Warum konnte der das? Wisst ihr, was sein Geheimnis war? Er hat sein Leben völlig für seinen Vater gelebt. Ich gab es bei Jesus nicht. Du, Vater, du, bis zum letzten Blutstropfen. Wir haben keine Ahnung, was Jesus da gelitten hat. Null. Alles, was du dir vorstellst, ist lächerlich. Wir dürfen das noch nicht mal aussprechen, was er gelitten hat. Und das hat er mit einem Bewusstsein getan. Vater, du. Und das nächste Mal, wenn wir leiden, sollten wir uns das von ihnen abschauen. Der Glaubensblick, der ist ja so schwer oft. Wisst ihr, wir leben in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und unser Gott ist in der unsichtbaren Welt. Und das ist das Problem. In der Ewigkeit haben wir das Problem. Gibt es keinen Glauben mehr, da können wir Gott sehen. Aber hier haben wir das Problem. Hier haben wir das Problem, weil wir Gott nicht sehen. Wir möchten jemanden sagen, wo bist du denn? Und dann ist ja Gott auch oft so, dass er Also Gott versteckt sich nicht von uns, aber Gott lässt uns schon in Situationen, wo man menschlich sagt, also jetzt bin ich allein. Der Glaubensblick. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und jetzt passt auf. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das Glaube. Überführtsein von etwas, was ich nicht sehe. Und das ist ja schizophren. Ja. Wir möchten Beweise. Wir möchten sagen, ich kriege jetzt 100 Euro, die will ich sie sehen. Und wenn einer sagt, du kriegst 100 Euro und ich sehe sie, bist du doof? Aber das ist Glauben. Gott gibt dir etwas und siehst es nicht. Du musst es annehmen. Ich nehme es jetzt an und jetzt. Ja, geh. Und gehen wir. Und das ist das Problem, was wir haben. Und da wir Menschen sind, wir sind ja keine Engel, wir sind Menschen, ne? Ich hoffe, dass du das weißt, dass du ein Mensch bist und kein Engel. Also, wir sind zwar auch Geistwesen, aber wir sind keine Engel. Und das macht unser Leben so schwierig. Das macht unser Leben so schwierig, weil wir auch Menschen sind und wir sehen so vieles nicht, oder? Wir sehen Gott so gut wie nie und müssen aber in ihn glauben. Das ist immer ein Vertrauen. Gott sagt, komm, folge mir. Ja, wo bist du denn? Ja, geh. Ja, wohin denn? Geh. Ja, wo? Nein, sage ich dir nicht. Geh. Ja, aber wo soll ich denn lang gehen? Geh doch einfach. Und dann gehen wir. Und mitten beim Gehen fängt Gott dann an, uns zu zeigen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18. Noch etwas Wichtiges. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, sagt Paulus. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Paulus sagt, was sollen wir ansehen? Das? Das? Das Unsichtbare. Paulus, hast du irgendwas eingenommen? Ich kann doch nicht etwas angucken, was gar nicht sichtbar ist. Paulus sagt, ihr sollt das Unsichtbare ansehen. Das Vertrauen. Christlicher Glaube hat etwas zu tun mit einem Satz. Zu gehen, ohne zu sehen. Das Glaube. Nicht zu gehen und zu sehen, nein, nein. Zu gehen, ohne zu sehen. Das ist ein Wagnis. Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das heißt, Mose, sein Geheimnis war, er hat so gelebt, als wenn Gott sichtbar wäre. Mose war irgendwo alleine, so wie du und ich auch, und dann machen wir dumme Witze. Dann ziehen wir über Leute her. Das hat Mose nicht gemacht. Warum nicht? Weil Mose war sich immer bewusst, egal wo ich bin, der Herr ist neben mir. Mit diesem Bewusstsein musst du mal Fernsehen gucken. Musst du in Zukunft chatten, was du da schreibst. Du musst dir bewusst werden, Jesus sieht alles. Oh, du wirst anders reden, oder? Stell dir mal vor, du bist jetzt, du hast die Möglichkeit und jemand sagt, ja, ich möchte dir was im Vertrauen mal. Also wenn das jemand zu dir sagt, ich möchte dir was mal im Vertrauen sagen, dann müssen bei dir immer die Alarmglocken angehen, ja? So, ich will ja auch nicht lästern, aber will dann nur mal was sagen. Ja? Dabei lästert der Mensch dann danach die ganze Zeit. Aber wisst ihr, seid ihr nächstes Mal bewusst, wenn du mit jemandem sprichst, mach dir bewusst Jesus hier. Du wirst anders reden. Du wirst anders reden. Und ein ganz guter Tipp für uns als gläubige Menschen, das nächste Mal, wenn jemand mit dir über einen gläubigen Menschen sprechen will, dann rede so, als wenn dieser gläubige Mensch dabei ist. Redest du auch anders? Würdest du ganz anders reden? Das sind wirklich Hilfsmittel, die richtigen Blickrichtungen zu bekommen. Der Glaubensblick. Ernst Mundersen hat mal einen schönen Satz gesagt, der Blick auf den Herrn setzt uns in Verbindung mit der göttlichen Kraftzentrale. Das ist es. Wir müssen auf den Himmel sehen. Wir müssen auf den Himmel sehen. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter und die Erlösung naht. Also Christen sind nicht die sich von der Welt mit runterreißen lassen. Wir müssen nüchtern bleiben, ja? Die Welt wird immer schwieriger. Wir müssen nicht den Menschen Geschichten erzählen. Das wird immer schwieriger. Ihr jungen Leute, in eurer Situation möchte ich echt nicht sein. Ihr habt das viel schwerer als wir. Viel, viel schwerer. Und ich bete für euch, dass Gott euch durchbringt. Weil heutzutage ist es so schwer geworden, ja? Wenn man heutzutage sich klar positioniert in einer Klasse zum Christentum, gerade in Klassen und in Schulen, wo auch viele Leute sind, die Atheisten sind oder Leute, die jetzt mit diesem ganzen Gender-Idiotenkram infiziert sind. Wenn man sich da klar positioniert, dann kriegt man richtig Gegenwind. Und liebe Eltern, ich sage euch das, ihr müsst beten, 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 beten und beten für eure Kinder. Das ist da gar nicht so einfach. sich da heutzutage klar zu positionieren. Aber auch du, wo du bist, ja, solange du mitschwimmst mit dem Strom, da passiert gar nichts, aber positionier dich mal klar zu Jesus, dann gibt es richtig Feuer. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht nur Feuer gibt, sondern das wird demnächst nicht nur Backpfeifen geben, sondern Schläge und Gefängnis. Das kommt. Geschwister, wenn ihr das nicht meint, dass das passiert schon. Das kommt immer dichter auf uns zu. Ja? Wir sitzen hier schön gemütlich und unsere Brüder werden halb totgeschlagen in Zellen. Die können da sofort raus, aber diese verleugnen Jesus nicht und sagen, bring mich doch um. Ich verleugne meinen Herrn nicht. Ja? Das sind Vorbilder, das sind wirklich Zeugen, Märtyrer. Denkt daran, Zeuge Jesu von der Schrift ist ein Märtyrer. Ja? Und das Letzte, was ich uns sagen möchte, auf was hat Gott eigentlich gesehen? Oder auf was sieht Gott? Ist ja auch interessant, da ist die Bibel voll. Ne? Ich muss jetzt ein bisschen kürzen, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Aber ein paar Sachen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 4. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Der Herr schaut, auf was? Er schaute auf diese Opfergabe. Und Geschwister, hier ist Abel ein Bild auch für unseren Herrn Jesus. Abel wurde von seinem Bruder erschlagen, so wie Jesus von dem Volk Israel auch ans Kreuz gebracht wurde. Nicht nur von dem Volk, sondern auch für unsere Schuld und Sünde. Aber es waren seine Brüder. Kain hat Abel erschlagen. Und Abel hat geopfert, ein Blutopfer, so wie Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Und Gott schaute auf das Opfer von Abel und sagte, das gefällt mir. Als er Jesus sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Das dürfen wir wissen. Gott schaut auf das Opfer. Sieh mal, und wenn du ein Christ bist, dann ist es so, dass Jesus in dir lebt. Und wenn Gott dich sieht, dann steht Jesus vor seinen Augen, weil Jesus in dir ist. Wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er Jesus. Und das ist der Grund, warum du Kind sein darfst. Denn darum darfst du überhaupt beten. Deswegen lässt Gott überhaupt das zu, dass du vor dem Thron erscheinen darfst. Und das muss uns bewusst werden. Egal wie viele Schwachpunkte du hast, wenn du Christ bist und ehrlich betest, dann sieht Gott dich in seinem Sohn. Das ist der einzige Grund, warum Gott uns auch nicht vernichtet. Wir hätten ja keine Chance. Keiner von uns könnte mit Gott überhaupt reden. Das dürfen wir, weil Jesus uns erlöst hat. Und er sagt, ihr dürft sogar Vater sagen. Da haben die Juden zuerst geguckt. Was? Wir sagen Adonai. Nein, nein, du darfst Vater sagen. Das ist ein Wort, das die innigste Gemeinschaft zwischen einem Sohn und einem Vater sagt, von Liebe gezeichnet. So eine Herzensangelegenheit. Und 1. Samuel 16, Vers 7, Gott sieht in das Herz. Das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, wenn du Dinge tust, die kein anderer sieht. Gott sieht es, weil er in dein Herz sieht. Es gibt ja manche Dienste, da kann man einen sehen. Man singt hier vorne, ne, oder man predigt hier, das sieht man alles. Und vielleicht sind hier Geschwister dabei und die sind dabei, die machen Kuchen oder die stellen die Stühle auf oder keine Ahnung, da geht eine Birne aus und machen sie heile. Und manche denken, ach, mein Dienst wird nicht gesehen. Du irrst dich. Und ich sage euch etwas, die Dienste, die gesehen werden, sind oft die, wo man am leichtesten stolz werden kann. Und die Dienste, die keiner sieht, das sind oft die Gesegneten. Ich sage euch das immer wieder, ein Bruder, den ich kannte, der hat immer die Stühle aufgestellt in unserer alten Gemeinde. Und viele haben ihn belächelt und was weiß ich nicht alles. Und ich bin davon überzeugt, dieser Bruder, der wird eines Tages vor dem Richterstuhl Christi vielleicht mehr Frucht kriegen, wie manch einer, der da große Predigten geschwungen hat. Ja? Treu, einfach treu. Du brauchst keine Sorgen zu machen. Jesus schaut in dein Herz. Und dann etwas Wichtiges zum Schluss. Jesus schaut laut Hiob, also Gott schaut laut Hiob 31, Vers 4 auf unser Wandel. Da steht, sieht er nicht meine Wege und zählt all meine Schritte? Er zählt sie. Das heißt, das müssen wir vorstellen, Gott interessiert sich so sehr für dein Leben, dass er jeden Schritt deines, also du brauchst nicht diese, gibt es ja jetzt so eine App, wo man abnehmen soll und so, weiß nicht, ob das funktioniert, aber du brauchst diese App nicht. Das hat Gott alles schon erfunden, das gab es schon in Hiob. Dass Gott sagt, ich zähle deine, es gibt so einen Zählschritter jetzt, das ist alles altbacken, das hat Hiob schon gehabt. Der wusste schon, dass Gott seine Schritte zählt. Aber du musst dir mal vorstellen, wenn du weißt, dass Gott deine Schritte zählt, dann ist das doch ein Zeichen, dass er immer bei dir ist, oder? Das musst du dir mal vorstellen, was du für einen Gott hast, der dich begleitet, der weiß genau, wo du hingehst. Der kennt auch deine dunklen Orte, wo du hingehst und deine schwierigen. Aber er ist da und ihn interessiert das. Er ist nicht gleichgültig, wo du hingehst. Ja? Interessiert ihn nicht, also er ist nicht desinteressiert, das interessiert mich doch nicht, wo der hinläuft. Nein, es interessiert Gott. Lass uns doch bitte mit Gottes Hilfe ganz neu anfangen, nicht auf uns zu schauen, nicht auf unser Umfeld, sondern ganz neu wieder auf Gott gerichtet zu haben. Morgen geht der Alltag los. Wer freut sich darauf? Guck mal, einer ist da. Ja, morgen geht der graue Alltag los. Aber dein grauer Alltag, da kann Farbe reinkommen, wenn du das mitnimmst. Morgen früh, wenn du aufstehst und denkst, ach, Schule oder arbeiten oder auf Geschäft oder sauber machen oder was weiß ich, was in deinen Kopf reingeht. Sei dir bewusst, dass du den Blick auf Gott richten darfst. Dass du sagst, Herr, du bist da, du siehst mich. Und du siehst auch mein Wandeln. Möge der Herr schenken, dass wir in Augenkontakt unser Leben mit Gott leben. In Augenkontakt. So nah müssen wir Gott sein. Ja? Möge der Herr das schenken. Amen.